ARD.
Er sagt, guten Morgen, Süße, legt seine Hand auf deinen Rücken, reibt seinen Oberschenkel an deinem, klingt vielleicht gut, wenn es dein Freund ist. Ich rede aber von einem Ausbildungsleiter aus Hamburg, der seinen Kolleginnen sehr regelmäßig sehr viel zu nahe gekommen ist.
Was ist noch ein normaler und kollegialer Umgang miteinander und was schon eine sexuelle Belästigung? Seit ein paar Jahren gibt es ein neues Gesetz, das hier Klarheit schaffen und die Opfer besser schützen soll. Wir erzählen euch hier, was sich in solchen Fällen seitdem vor Gericht geändert hat.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg, habe auch Jura studiert. Ich sitze bei allen spannenden und bedeutenden Fällen mit im Saal, hinten auf der Zuschauerbank. Und ich erzähle euch hier in diesem Podcast von meinen spannenden Fällen.
Auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Anna Rüther. Auch ich bin Journalistin und alleine schon deshalb natürlich neugierig. Und zwar nicht nur darauf, was Elke aus dem Gerichtssaal 237 mitbringt, sondern auch auf euch. Auf eure Meinung zu unserem Podcast. In den Shownotes, da findet ihr einen kurzen Fragebogen. Füllt den doch gerne aus, schickt ihn an uns. Dann wissen wir, was euch gefällt, was ihr euch vielleicht noch anderes von uns wünscht und welche Fragen wir noch beantworten können. Falls noch nicht geschehen, diesen Podcast am besten direkt mal abonnieren in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich habe in Vorbereitung auf unseren heutigen Fall mal wieder ein bisschen im Netz gestöbert und ein paar spannende Zahlen gefunden und auch nochmal den Ursprung der Hashtag MeToo-Debatte nachgelesen. Das hat alles nämlich schon lange vor der Weinstein-Geschichte angefangen, damals noch ohne dieses Hashtag, aber mit derselben Idee dahinter. 2006 war es, als Tarana Burke, eine afroamerikanische Bürgerrechts- und Menschenrechtsaktivistin aus New York, diesen Slogan in den sozialen Netzwerken erstmals nutzte. Auch da schon, um die Gesellschaft für das Thema sexuelle Gewalt an Frauen und Mädchen zu sensibilisieren. Und erst über 10 Jahre später, nämlich im Oktober 2017, erschien der Artikel in der New York Times, der dann nicht nur, das wissen wir alle, Harvey Weinsteins Leben drastisch verändert hat, sondern der eine weltweite Bewegung ausgelöst hat. Das werden viele erinnern, die Zeitung veröffentlichte damals Vorwürfe gegen den amerikanischen Filmproduzenten, die ziemlich sprachlos gemacht haben. Da ging es um jahrzehntelange sexuelle Belästigung, um Nötigung, um Vergewaltigung von Dutzenden von Frauen aus der Filmindustrie. Alle waren sie von Weinstein abhängig, alle waren sie ihm unterstellt und lebten in der ständigen Angst, er, also Weinstein, könne ihre Karriere beenden. Und so richtig ins Rollen geraten ist die ganze MeToo-Debatte kurz nachdem dieser Zeitungsartikel erschien, nämlich als die Schauspielerin Alyssa Milano einen Beitrag damals noch auf Twitter abgesetzt hat. Sie hatte jede Frau, die schon mal sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt erlebt hat, dazu aufgerufen, eben mit diesem Hashtag MeToo auf ihren Tweet zu antworten. Und das ist echt viral gegangen. Innerhalb der nächsten 24 Stunden wurde das Hashtag weltweit über 500.000 Mal allein auf Twitter und über 12 Millionen Mal auf Facebook genutzt. Und seitdem oder spätestens seitdem kann man wohl sagen, dass es bei MeToo eben nicht um Einzelfälle geht, sondern um ein System. Es geht um Machtmissbrauch, es geht um patriarchale Strukturen und um Abhängigkeiten. Und dieses System, das gibt es nicht nur in der glamourösen Filmwelt, es ist und war in allen gesellschaftlichen Bereichen zu sehen, auch hier in einer Hamburger Behörde.
Ja, und unser Fall heute, der spielt auch da in einer Hamburger Behörde, genau in der Hamburger Staatsanwaltschaft. Da arbeitet Karl. Karl ist 57 Jahre alt und verheiratet. Er ist Justizhauptsekretär, so heißt sein Beruf. Das bedeutet, dass er nicht selber Staatsanwalt ist, also gegen mutmaßliche Straftäter ermittelt und die dann vor Gericht bringt, sondern er ist Servicemitarbeiter. Er arbeitet da auf einer Geschäftsstelle. Da werden alle Aufgaben erledigt, die nicht direkt von den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten erledigt werden müssen. Also sowas wie das Anlegen und Führen der Akten, das Überwachen der Fristen oder auch die Annahme von Anträgen. Karl macht diesen Job schon sehr lange. Er ist schon über 20 Jahre bei der Staatsanwaltschaft. Er hat sich da auch in den Personalrat wählen lassen. Das ist das, was in privaten Unternehmen der Betriebsrat ist. Da ist er sogar inzwischen der stellvertretende Vorsitzende. Im November 2022 hat Karl noch eine weitere Aufgabe übernommen. Da ist er in die sogenannte Ausbildungsgeschäftsstelle gekommen. Er ist jetzt Ausbilder. Wer bei der Staatsanwaltschaft die Ausbildung zum Justizfachangestellten macht, der kommt für ein paar Wochen auch zu Karl. Anfang 2023, da kommt Sarah in seine Abteilung. Sarah macht die Ausbildung zur Justizfachangestellten bei der Hamburger Staatsanwaltschaft. Sie ist 39 Jahre alt. Vorher hatte sie einen anderen Job, dann hat sie in die Behörde gewechselt und die Ausbildung, sagt sie, gefällt ihr sehr. Karls Schreibtisch, der steht dem der Auszubildenden in seinem Büro direkt gegenüber. Sarah sitzt ihm also direkt so vis-à-vis. An ihrem ersten Tag, ehe sie sich da hinsetzt, unterhält sie sich schon kurz im Stehen mit Karl. Also er stellt ihr so ein paar Fragen dazu, wer sie ist, wo sie herkommt, was sie bisher schon so gemacht hat. Dann sagt er zu ihr, du kannst dir einen Stuhl nehmen. Und er setzt hinzu, außer du willst auf meinem Schoß sitzen.
Gar nicht geil. Am ersten Tag, die kennen sich keine 8 Stunden, dann kommt er mit so einem Text um die Ecke. Ist dieser Karl denn so ein handsome Schönling?
Nee, das kann man nicht sagen. Also er ist so jemand, ich habe ja gesagt, er ist 57 Jahre alt, er ist sehr groß, ist so, ja, eher so ein bisschen Typ, ja, schlaffe Körperhaltung, so leicht füllig, Wohlstandsbäuchlein könnte man sagen, so ein bisschen Büroblässe. Also so ungefähr kannst du ihn dir vorstellen. Sarah auf jeden Fall hört diesen Spruch, so du kannst auf meinem Schoß sitzen, ist natürlich erstmal komplett irritiert. Sie antwortet Karl nicht, sondern setzt sich einfach wortlos auf ihren Platz. Karl grinst leicht und er denkt Sarah, naja, okay, war ein Scherz. Lustig findet sie das aber nicht, null. In den nächsten Tagen dann findet sie Karl eigentlich sogar ganz nett. Also sie kann ihn jederzeit alles fragen, er ist freundlich und geduldig, aber trotzdem, er ist ihr unangenehm. Wenn sie eine Frage hat, zum Beispiel zum Computerprogramm oder zu irgendeinem Vorgang, den sie am Bildschirm bearbeiten muss, dann antwortet er ihr nicht einfach von seinem Platz aus, sondern er steht immer gleich auf und kommt zu ihr rüber an ihren Platz. Und da stellt er sich dann direkt hinter sie. Du ziehst schon die Schultern hoch, Anna, ja,
ich
ungefähr so geht es Sarah da auch. Also er stellt sich dann so direkt hinter sie, sehr dicht. Sie hat ihn dann unmittelbar im Rücken und sie spürt dann seinen Körper schon so an ihrem. Und von da aus beugt er sich dann auch immer noch so nach vorne zum Computer, dass er sie dabei am Rücken und an der Schulter berührt. Nach ein paar Tagen fängt es dann sogar an, dass er sie nicht nur wie zufällig bei dieser Bewegung berührt, sondern er tut das auch ganz bewusst. Wenn er hinter ihr steht, dann legt er seine Hand auf ihren Rücken und er streicht mit der Hand dann auf dem Rücken immer auf und ab, auch direkt auf Höhe des BHs. Und auch wenn sie zusammen irgendwo hinlaufen im Behördengebäude, in ein anderes Zimmer, auch da fühlt sie sich von ihm echt belästigt, jetzt mit Blicken. Wenn sie vor ihm läuft, dann spürt sie förmlich, wie er von hinten ihren Körper mustert. Sie versucht deshalb immer schon, entweder neben ihm zu laufen oder am besten hinter ihm. Karl lässt sie aber immer bewusst dann vorgehen, macht immer so eine galante Geste im Sinne von nach ihnen. Ja, schon ist sie dann halt wieder vor ihm und spürt dann richtig, wie er sie von hinten taxiert, wenn sie dann doch wieder vor ihm läuft. Sarah ist das Ganze super unangenehm. Ihr ist das viel zu nah, sie will das einfach nicht. Aber sie sagt auch nichts. Sie sagt sich immer selber, naja komm, ich bin ja nur für 2 Wochen da und dann bin ich weg, jetzt entspann dich mal. Und versucht irgendwie da so ein bisschen sich selber runterzukochen. Aber sie hat zwar wirklich nur noch ein paar Tage, aber sie verspannt sich in dieser Zeit immer mehr. Karl, der kommt ihr einfach wieder und wieder zu nah. Sie versucht dann immer mehr, selber so Strategien zu entwickeln, um ihn so im wahrsten Sinne des Wortes wirklich so auf Distanz zu halten, sich ihm vom Leibe zu halten. Sie versucht zum Beispiel, ihre Fragen nur noch so zu formulieren, dass er sie aus der Ferne mit Ja oder Nein beantworten könnte. Ich sage jetzt könnte, denn das hält Karl auch nicht ab. Also selbst wenn sie so eine Ja-Nein-Frage stellt, dann kommt er sofort zu ihr rüber, er stellt sich hinter sie und schon hat sie schon wieder seine Hand auf ihrem Rücken, was sie einfach wirklich nicht möchte. Und dann versucht sie immer noch, wenn sie sieht, okay, der kommt jetzt schon wieder rüber, schnell so eine Barriere aufzubauen. Also sie zieht dann eine Schublade ihres Rollcontainers raus, so als Abstandshalter und Hindernis für Karl. Ja, aber was tut er? Er schiebt die Schublade einfach wieder zu, dann steht er doch wieder hinter ihr und legt seine Hand auf ihren Rücken, während er was erklärt. Und dann gibt es noch eine Sache, was Karl auch tut, was Sarah sehr unangenehm ist. Er spricht sie immer mit Süße an.
Ich habe es förmlich im Ohr, so ein süffisantes Süße-Gesäusel. Und dabei guckt er wahrscheinlich mit einem Augen noch den obersten Knopf auf. Geht in 100 Jahren alles nicht.
Ja, und da zeigt sich auch wirklich direkt dieses Machtverhältnis, ne, in dem das Ganze stattfindet. Diese Geschichte, ich habe es ja vorhin gesagt, das spielt sich in der Hamburger Staatsanwaltschaft ab. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, Sarah, die wäre keine Auszubildende, sondern sie wäre selber Staatsanwältin, also eine Kollegin, die in der Hierarchie dieser Behörde über Karl stehen würde. Ich meine, Anna, dann wäre so ein Verhalten völlig unvorstellbar, oder? Also ich meine, Staatsanwältin würde sich doch von einem Kollegen nicht Süße nennen lassen. Das würde er sich echt nicht trauen. Oder wenn, dann glaube ich genau ein einziges Mal. Und da würde er so einen Einlauf bekommen und wahrscheinlich gleich noch eine Dienstaufsichtsbeschwerde mit dazu. Der wäre dann schon echt eingenordet. Aber hier, er ist der Ausbilder, Sarah die Auszubildende, er im Machtverhältnis über ihr. Ja, und dann nimmt er sich sowas einfach raus.
Ist echt wie im Bilderbuch. Genauso wird es überall beschrieben. Dieses Machtverhältnis ist ja der Klassiker bei der gesamten MeToo-Debatte. Das ist ja fast immer der Grund dafür, dass Frauen dann tatsächlich nichts sagen. Und so jetzt auch bei Sarah. Sie traut sich einfach nicht.
Ja, genau, das ist der Grund. Sie traut sich das einfach nicht, weil Karl halt ihr Ausbilder ist und als Ausbilder auch eine Beurteilung über sie schreiben muss. Und sie fürchtet dann, naja, wenn sie eine schlechte Beurteilung bekommt, wird sie vielleicht nach der Ausbildung nicht übernommen. Und deswegen sagt sie nichts. Und das mit dieser Angst vor dieser Beurteilung, das spielt auch eine große Rolle bei einer anderen Frau. Tanja kommt Anfang März 2023 zu Karl. Sie ist 40 Jahre alt, sie hatte vorher auch einen anderen Job, wollte sich dann aber neu orientieren und sagt jetzt, dass diese Stelle bei der Staatsanwaltschaft wirklich ihr Traumjob ist. Vor allem, weil sie das gut mit ihrer privaten Situation vereinbaren kann. Sie kümmert sich zu Hause um ihre Mutter, die ist leicht dement und auf Unterstützung angewiesen. Und diesen Job bei der Staatsanwaltschaft, den kann Tanja einfach total gut damit vereinbaren. Also ihr geht's in der Ausbildung sehr gut und sie ist auch wirklich total motiviert und engagiert. Dann kommt sie zu Karl. Zuerst ist Tanja da auch wirklich zufrieden. Sie findet Karl ganz sympathisch und aufgeschlossen. Und er hat auch immer so ein offenes Ohr für sie und ihre private Situation. Außerdem ist es so, das sagt sie selber, dass ihr die Arbeit nicht ganz so leicht von der Hand geht. Sie ist nicht die Allerschnellste, wie sie es sagt. Und Karl ermutigt sie immer wieder, dass sie das schon schaffen wird. Das ist die eine Seite. Es gibt aber auch eine andere. Karl, der ermutigt sie zwar, dass sie das alles schon hinbekommt, gleichzeitig spiegelt er ihr aber auch immer wieder, dass sie schneller sein müsste und dass andere das alles dann doch besser und schneller hinbekommen würden als Tanja. Und diese Bemerkungen, die setzen sie schon echt richtig unter Druck. Tanja, die fühlt sich immer kleiner. Und in dieser Situation beginnt es dann, dass Karl auch sie ständig mit Süße anspricht. Anna, du verziehst schon wieder das Gesicht. Ja, und auch bei Tanja ist es dann wie bei Sarah. Karl, der nutzt wirklich jede Gelegenheit, sich direkt hinter sie zu stellen und ihr den Rücken zu streicheln. Oder wenn er ihr etwas erklärt, dann setzt er sich mit seinem Stuhl so dicht neben sie, dass sein Oberschenkel ihren Oberschenkel berührt. Sie wird dann immer ganz steif vor lauter Anspannung. Manchmal räuspert sie sich dann auch laut, um ihn auf ihr Unwohlsein hinzuweisen, aber darauf reagiert er gar nicht. Insgesamt ist es so, dass Tanja das erst einmal nicht so problematisch findet. Sie sagt von sich selber, dass sie auch ein sehr körperlicher Mensch sei, dass sie zum Beispiel herzlich ist und andere Menschen einfach auch gerne umarmt und dass sie auch in so Situationen im Gespräch mal jemandem so die Hand auf die Schulter legt und so. Also sie sagt, ja, es ist halt körperlich und naja, Karl ist halt auch so, ne? Ist ja schon alles nicht so schlimm. Es gibt sogar eine Situation, in der sie ihn von sich aus sogar selbst mal umarmt. Das ist Anfang der zweiten Woche bei ihm. Da hat sie mit ihm einmal so ein recht privates Gespräch. Sie erzählt ihm von der Situation zu Hause mit der Mutter. Und Karl, der reagiert da so ganz verständnisvoll und einfühlsam und zeigt einfach viel Verständnis. Und da ist sie dann einfach so total dankbar dafür, für dieses Gespräch, dass sie ihn dann halt spontan umarmt. Und Tanja, die denkt sich erstmal nicht viel dabei. So ist sie halt normal, das macht sie dann halt. Aber in den Tagen danach verändert sich für sie was. Sie hat jetzt immer das Gefühl, wenn sie Feierabend macht, dass Karl eine Umarmung von ihr erwartet. Und das geht ihr jetzt doch zu weit, das will sie definitiv nicht. Und dann kommt es zu einer Situation, die für Tanja ein Wendepunkt ist. Da ist sie zusammen mit Karl in einem Materialraum dieser Behörde. Und es kommt wieder zu einem etwas privateren Gespräch. Es geht darum, dass Tanja sich, ich habe es gesagt, ja ein bisschen schwer tut mit der Ausbildung. Und Karl sagt ihr da tatsächlich, oh, er wisse nicht, ob dieser Job wirklich der richtige für sie sei.
Hey, ich dachte, er würde sich so besonders supportive geben, sie stärken, wo er kann. Das klingt ja jetzt eher so, als würde er sie ganz schön unter Druck setzen. Ich meine, wie du es beschrieben hast, ist das für Tanja nicht irgendein Job, sondern ihr absoluter Traumjob.
Ja, sie ist auch wirklich sehr, sehr unter Druck. Aber Karl spielt da auch so ein bisschen mit. Ne? Also einerseits sagt er immer so, ich weiß nicht, ob du hier richtig bist, erhöht damit total den Druck. Und dann gibt's aber halt die Situation, wo er sagt, aber weißt du was, wir beide, ne, so wir machen das schon und du schaffst das schon. Und dann ist es wieder so, ne, dass sie halt total erleichtert ist und aus Dankbarkeit ihn dann umarmt. Und dann kommt es, als sie sich aus der Umarmung löst, Da legt Karl plötzlich seine Hand an ihre Wange und neigt seinen Kopf leicht zur Seite.
Widerlich, jetzt erzählst du mir gleich, dass sie sie versucht zu küssen. Es klingt so nach der Körperbewegung in Richtung eines Kusses.
Genau, den Eindruck hat Tanja da auch, dass Karl sie küssen will. Sie erschrickt total, sie erstarrt förmlich und löst sich sofort aus der Situation heraus. Aber auch wenn es jetzt nicht zum Kuss gekommen ist, ne, diese Situation ist für Tanja echt ein Schlüsselerlebnis. Auf einmal sieht sie alles, was da in der Abteilung passiert, in einem komplett anderen Licht. Jetzt wird ihr erst so richtig bewusst, wie unangenehm sie es findet, wenn er am Schreibtisch ständig hinter ihr steht und ihr über den Rücken streichelt und dass sie überhaupt nicht Süße genannt werden will und dass sie schon lange versucht hat, wird jetzt auch bewusst, ihm wirklich keine Fragen mehr zu stellen, damit er bloß keinen Vorwand hat, sich ihr anzunähern. Und als ihr das alles so klar wird nach diesem Schlüsselerlebnis im Materialraum, da versucht sie auch bewusst, ihm auszuweichen. Aber dadurch gerät sie immer mehr unter Druck. Es ist jetzt nämlich so, dass je mehr sie versucht, Karl auf Abstand zu halten, desto schlechter fühlt sie sich von ihm behandelt. Und dann passiert genau das, wovor sie sich die ganze Zeit so gefürchtet hat. Er schreibt ihr eine schlechte Beurteilung. Und das heißt für sie, dass sie danach wahrscheinlich nicht bei der Staatsanwaltschaft übernommen wird.
Das ist so ekelhaft und exakt, wie man es erwartet. Er hat die Macht, er nutzt sie aus, hält sie damit klein und sieht sie den Kürzeren.
Ein paar Tage später ist Tanja dann auf dem Behördenflur in einer Teeküche. Da begegnet sie Vera, einer weiteren Kollegin, die ist auch in der Ausbildung, aber schon so ein bisschen länger in dieser Abteilung. Die beiden Frauen stehen da zusammen vorm Wasserkocher und kommen so ein bisschen miteinander ins Gespräch. Und Vera fragt Tanja dann, wie es ihr denn eigentlich gefallen würde, insgesamt in der Ausbildung, in der Abteilung. Und dann fragt sie auch, wie sie denn mit Karl zurechtkommen würde. Tanja antwortet erst gut, dann druckst sie aber so ein bisschen rum und es ist irgendwie klar, irgendwas ist dann noch so. Vera schaut sie dann so fragend an und da platzt es aus Tanja heraus. Sie sagt, Karl fasst mich immer an. Und Vera antwortet sofort, mich auch.
Endlich. Darauf habe ich so gehofft, dass sie sich endlich mal irgendwie zwei Frauen zusammenfinden.
Ja, und genau in dem Moment passiert das auch. Das ist für beide wirklich ein bedeutender Moment. Denn in dem Moment sehen sie, oh, ich bin mit meinem Problem überhaupt nicht alleine, den anderen geht's ganz genauso. Was natürlich dann eine totale Erleichterung erstmal ist. Vera, die hat mit Karl nämlich auch so einiges erlebt. Sie kommt am 1. Januar 2023 in die Ausbildungsgeschäftsstelle zu ihm. Vera ist 32 Jahre alt und sie findet Karl gleich total unangenehm. Er fragt sie echt richtig viel Persönliches, so zu ihrem Leben außerhalb des Jobs. Und das geht ihr immer alles viel zu weit. Also er fragt sie zum Beispiel auch, welche Bahn sie denn morgens nehmen würde. Sie kommen beide aus dem Norden von Hamburg. Und als sie ihm das gesagt hat, da sitzt er plötzlich jeden Morgen auch in dieser Bahn. Und dann wartet er am Ende des Bahnsteigs auf sie, sodass sie dann zusammen zur Staatsanwaltschaft laufen und da kommt er auch mal ständig zu nah und berührt immer so wie zufällig ihre Hand. Und zu diesen scheinbar zufälligen Berührungen kommt es dann auch im Büro. Wenn er ihr etwas am Computer zeigt, dann sitzt er so dicht neben ihr, dass sein Oberschenkel ihren berührt. Einmal, da hat er einen Papierkrümel in der Hand, den er entsorgen will und den muss er dann ausgerechnet in den Papierkorb neben ihr legen, sodass er sich dabei so halb über Vera rüberlegt. Und sie findet das echt komplett eklig. Die schlimmste Situation, die ist für sie dann in einer Mittagspause. Da will sie sich im Supermarkt eigentlich nur kurz was zu essen holen und Karl kommt mit. Das nervt sie auch schon, weil eigentlich ist gerade die Pause immer ein Freiraum auch von ihm. Aber nun gut, er kommt mit. Und dann diese Situation, als sie vor einem Süßigkeitenregal steht, da stellt er sich dicht neben sie. Er fragt sie, na, hast du dir schon was Schönes ausgesucht? Und plötzlich spürt sie seine Hand auf ihrem Hintern.
Das gibt's ja gleich. Man fragt sich, warum nicht einer der Frauen mal die Hand ausrutscht.
Ja, Vera, die erstarrt. Ihr Impuls wäre es auch tatsächlich, dass ihr die Hand ausrutscht und sie würde am liebsten seine Hand wegschlagen und ihn anschreien mitten im Supermarkt. Aber sie denkt sich, nee, wenn du jetzt so handelst, wie du es eigentlich tun willst, dann verlierst du deinen Job.
Ja, so unwahrscheinlich ist es ja dann auch manchmal gar nicht. Gibt es da in der Behörde eigentlich nicht sowas wie eine Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann? Also Gleichstellungsbeauftragtenzimmer oder so?
Na, erstmal machen die Frauen das halt mit sich alleine aus, weil sie alle denken, das sei ihr Problem und weil sie eben Angst um ihren Job haben. Aber dann kommt es ja zu dieser Begegnung in der Teeküche, in der dann beide, Tanja und Vera, ja realisieren, okay, ich bin ja gar nicht allein mit dem Problem, was ich befürchtet habe. Und da beschließen sie auch wirklich, was zu tun. Und sie sprechen dann auch noch Sarah an. bei der Sie auch schon mal den Eindruck hatten, dass sie sich unwohl fühlt, und fragen Sie, ob Sie Ihren Namen auch nennen dürfen. Sarah stimmt dazu. Jetzt sind Sie also schon zu dritt. Und jetzt gehen die Frauen zu ihrer Gruppenleiterin und erzählen ihr alles. All diese Gruppenleiterin ist jetzt ihre Ansprechpartnerin. Und diese Gruppenleiterin, die nimmt die Sache auch gleich sehr ernst. Die Behörde, die handelt sofort. Sie erstattet gegen Karl Anzeige bei der Polizei. Und er ist in der Zeit gerade für ein paar Tage im Urlaub. Er bekommt dann einen Anruf zu Hause von der Behörde, dass er erstmal nicht wieder bei der Arbeit erscheinen darf. Die Staatsanwaltschaft, also jetzt ein anderer Teil der Behörde, die ermittelt jetzt gegen ihn, und zwar wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Und die Staatsanwaltschaft, die beantragt einen Strafbefehl beim Gericht. Er soll eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen à 50 Euro zahlen, also insgesamt 4.500 Euro. Und damit wäre der Fall strafrechtlich dann erledigt.
Was heißt das konkret? Also was ist überhaupt ein Strafbefehl?
Also so ein Strafbefehl ist einfach gesagt eine Verurteilung ohne Prozess. Es gibt ja viele Fälle, in denen eigentlich relativ eindeutig ist, dass jemand sich strafbar gemacht hat, ne? Wo es eigentlich dann gar nicht unbedingt nötig wäre, so einen aufwendigen Prozess zu führen. Das kostet ja total viel Zeit und Geld. Und in solchen Fällen kann die Staatsanwaltschaft dann beim Gericht beantragen, dass der Täter oder die Täterin schriftlich eine Strafe zugeschickt bekommt. Das geht natürlich nur in Fällen, in denen dann nach dem Prozess auch keine sehr hohe Strafe zu erwarten wäre.
Also beispielsweise bei den ganzen Verkehrsdelikten oder so.
Ja, genau, das ist so ein Beispiel, ne? Also was, wo es häufig in der Regel nur um Geldstrafen geht. Also im Prinzip setzt das Gericht in diesen Fällen dann ein Geständnis des Täters voraus, und wenn er die Strafe einfach zahlt, dann ist der Fall damit auch einfach erledigt. Aber wenn er das nicht einsieht, dann kann er Einspruch einlegen und dann landet die Sache halt doch vor Gericht.
Und was hat das mit der Höhe der Tagessätze auf sich?
Also wenn du eine Geldstrafe bekommst, dann bekommst du nie einen absoluten Betrag genannt, zum Beispiel sowas wie, ich sag's mal so, einfach 10.000 Euro, sondern es geht immer um eine Anzahl an Tagessätzen, und wie hoch so ein Tagessatz ist und damit dann im Ergebnis die ganze Summe, das hängt dann von deinem Einkommen ab. Um das mal klar zu machen, stell's dir mal anders vor, es gäbe jetzt einfach pauschal 10.000 Euro Strafe, ne? Das wäre für jemanden mit so einem Jahreseinkommen von, sagen wir mal, 100.000 Euro wahrscheinlich nicht so ein Problem, ne? Der würde einfach kurz das Geld überweisen und die Sache wäre damit erledigt. Wenn du aber von Bürgergeld lebst und dann bekommst du eine Strafe von 10.000 Euro, ist das ja total einschneidend für dein ganzes Leben. Da musst du ja dann Monate, wenn nicht Jahre, immer dir jeden Cent absparen, um das irgendwie bezahlen zu können. Und es ist natürlich total ungerecht, ne? Wenn eine Strafe für einen ganz einschneidend ist und für einen anderen nicht. Und um das zu verhindern, legt das Gericht eine Anzahl an Tagessätzen fest. Das bemisst sozusagen die Größe deiner Schuld, die Höhe deiner Schuld. Und wie hoch dann ein Tagessatz ist, das hängt dann halt von deinem Verdienst ab. Und bis zu 90 Tagessätzen taucht so eine Sache übrigens nicht im Führungszeugnis auf. Da bist du nicht vorbestraft. Ab über 90 Tagessätzen dann aber schon.
Und was war jetzt bei Karl vorgesehen?
Karl sollte ja diese 90 Tagessätze à 50 Euro bekommen, aber er akzeptiert den Strafbefehl nicht. Er legt da Einspruch ein und so kommt es dann zum Prozess gegen ihn vor dem Amtsgericht. Am 6. September 2024 beginnt dann der Prozess. Karl sitzt da neben seinem Anwalt mit einem, ja, wie soll ich sagen, also mit so einem, ja, fast so ein bisschen abschätzigen Gesichtsausdruck. Also er wirkt so, als fände er das ja alles irgendwie komplett absurd. Er ist ja so ein recht fülliger Mann, das habe ich am Anfang ja schon gesagt. Und am Anfang in diesem Prozess, da lehnt er sich in seinem Stuhl immer so zurück, dass er da richtig so ein bisschen drin hängt. Und das hat irgendwie, wirkt auf mich so sehr selbstgefällig auf eine Art. Die Staatsanwältin verliest die Anklage, so gehen Prozesse ja immer los. Sie listet da 19 Fälle auf, in denen Karl diese drei Kolleginnen sexuell belästigt haben soll. Und sie hält ihm vor, dass er seine Position als stellvertretender Personalratsvorsitzender auch ausgenutzt habe, um die Frauen weiter unter Druck zu setzen. Hier vielleicht mal kurz ein paar Worte zur Anklage. Also so sexuelle Belästigungen, wie sie Karl vorgeworfen werden, die sind überhaupt erst seit 2016 strafbar, also erst seit ein paar Jahren. Da wurde das Sexualstrafrecht nämlich insgesamt reformiert. Früher war es so, dass es eigentlich immer ein Gewaltelement brauchte, um jemanden wegen eines Sexualdelikts zu bestrafen. Also entweder wirklich körperliche Gewalt oder eine Drohung, die das Opfer so eingeschüchtert hat, dass es dann halt alles über sich hat ergehen lassen. Dieses reine Anfassen und Gegrapsche, das, worüber wir jetzt hier auch so sprechen, das fiel damals unter das Motto, naja, ist ja nichts passiert. 2016 wurde das Ganze dann geändert. Da wurde erstmal dieser Grundsatz Nein heißt Nein ins Strafgesetzbuch eingeführt. Das heißt, Es kommt jetzt nicht mehr darauf an, ob der Täter mit Gewalt gedroht oder Gewalt ausgeübt hat, sondern entscheidend ist jetzt, das Opfer hat die sexuelle Handlung nicht gewollt. Darum geht's jetzt. Und darüber dieses Nein heißt Nein einzuführen, war auch schon relativ lange diskutiert worden. Und es war auch klar, dass das eingeführt wird. Das war auch schon wirklich ein Meilenstein, das muss man so sagen. Und dann kam aber noch diese Silvesternacht von 2015 auf 2016, in der es ja ziemlich viele schlimme Szenen in vielen Städten gab.
Ja, hat man in Nachrichten so vor Augen. In Köln, meine ich, war das, ne? Am Hauptbahnhof in Köln oder so.
Genau, da war richtig viel. Und hier in Hamburg, aber auch in der Großen Freiheit, da gab es ja diese Szenen, wo Frauen von mehreren Männern eingekreist wurden und wo sie dann, ja, begrapscht wurden, so muss man es sagen. Und da wurde dann nochmal sehr, sehr deutlich, dass sowas für die Frau natürlich auch total schlimm ist und dass es einfach eine Möglichkeit geben muss, auch solche Täter zu bestrafen. Und deshalb wurde bei dieser Reform, als das Nein heißt Nein eingeführt wurde, dann auch noch ein ganz neuer Paragraph mit ins Strafgesetzbuch aufgenommen, nämlich die Bestrafung der sexuellen Belästigung. Das Ziel ist seitdem jetzt ganz ausdrücklich, auch solche Berührungen zu bestrafen, die manchmal viel alltäglicher daherkommen, wenn die vom Täter sexuell motiviert sind und wenn das Opfer die einfach nicht will.
Aber wie ist denn das eigentlich zu beweisen? Also jetzt in so einer Silvesternacht gab es wahnsinnig viele Filmaufnahmen, da ist es vielleicht gar nicht so schwer. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, im Büro hat es möglicherweise gar keine Zeuginnen oder Zeugen und dann hast du ja ganz schnell Aussage gegen Aussage.
Ja, so ist es auch und es kommt noch dazu, dass ja viele Handlungen auch wirklich in so einem Graubereich sind. Also gerade wenn man das auf so eine Arbeitssituation überträgt, wie jetzt hier bei Karl. Da ist natürlich dann die Frage, was ist jetzt hier noch so ein normaler, kollegialer, freundschaftlicher Umgang? Vielleicht so ein bisschen irritierend, aber noch irgendwie akzeptabel. Ja, und wo ist es aber einfach eine sexuelle Belästigung? Genau um diese Frage geht es jetzt halt auch hier bei Karl.
Eine Frage da nochmal zu. Karl hat ja die Mädels auch regelmäßig mit Süße angesprochen. Was ist damit eigentlich?
Also unter sexuelle Belästigung nach diesem neuen Paragraphen fallen tatsächlich nur Berührungen. Da fällt das nicht runter. Du kannst solche verbalen Belästigungen kannst du als Beleidigung bestrafen. Das ist noch eine weitere Möglichkeit. Hier ist es aber so, dass er nicht wegen Beleidigung angeklagt ist, sondern nur in Anführungszeichen wegen sexueller Belästigung. Und wenn sowas sich aber in einem Arbeitsverhältnis abspielt, so wie hier, dann kannst du dich auch noch auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz berufen. Das verbietet nämlich auch solche Anzüglichkeiten und zweideutigen Witze. Und wenn sich eine Mitarbeiterin wegen sowas beschwert, also jetzt jenseits einer Anzeige bei der Polizei, dann muss der Arbeitgeber das prüfen und unterbinden. Und sowas kann dann auch ja zu einer fristlosen Kündigung führen.
Da kann Süße also tatsächlich mal eine Beleidigung sein.
Genau, kann eine Beleidigung sein. Hier ist es aber nicht als Beleidigung angeklagt. Nachdem die Staatsanwältin die Anklage verlesen hat, hat Karl dann Gelegenheit, sich zu allem zu äußern. Und das tut er auch. Er geht gleich in die totale Abwehrhaltung. Also man könnte jetzt ja vielleicht erstmal so eine Einleitung erwarten in dem Sinne von so, ui, also wenn die Frauen sich jetzt echt belästigt gefühlt haben, dann tut mir das unfassbar leid. Das wollte ich nie. Sowas kommt aber nicht. Er geht gleich in den Rechtfertigungsmodus. Er sagt, naja, es hat ja jeder ein anderes Empfinden von Nähe. Und natürlich würde man am Arbeitsplatz ja auch mal ein bisschen privater reden und Smalltalk halten. Und sowas sei für ihn irgendwie so ein ganz, ja, normales Betriebsklima.
Ich kriege schon wieder Puls, weil zwischen so Worten, die man bestimmt diskutieren kann und die bestimmt auch häufig okay sind, und aber vorm Schokoregal die Hand auf den Po legen, liegen ja auch nochmal Welten.
Ja, das war jetzt aber erstmal sozusagen die Vorrede von Karl. Dann, muss ich sagen, wird's echt richtig schräg. Er kommt nämlich jetzt zu den konkreten Vorwürfen. Er fängt damit an, dass er Vera ja morgens beim Aussteigen aus der Bahn abgefangen haben soll, wenn sie da zur Arbeit kam. Dazu sagt er, nee, das stimmt gar nicht, ich habe ganz zufällig in der gleichen Bahn gesessen. Dann kommt er zu dem Vorwurf, er habe die Frauen ja immer im Bereich des BH-Verschlusses über den Rücken gestreichelt. Und dazu sagt er, naja, man muss ja erstmal definieren, wo der BH-Verschluss überhaupt ist. Der ist ja manchmal auch auf der Vorderseite.
Was für ein erbärmlicher Versuch, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Ja, du hättest doch mal das Gesicht der Staatsanwältin sehen sollen, Anna. Dann kommt der Vorwurf, dass er die Frauen immer mit Süße angesprochen hat. Dazu sagt er, also da habe ich mir gar nichts bei gedacht, das habe ich als ganz normalen Umgang empfunden.
Hat er denn bei der Vorgesetzten auch mal am BH rumgefummelt oder kurz an Po gepackt, weil es ja ganz normal ist und mit Hierarchie nichts zu tun hat?
Na, er sagt auf jeden Fall, er habe überhaupt nicht gemerkt, dass die Frauen sich unwohl gefühlt hätten. Wenn er einer Frau über den Rücken gestreichelt habe und sie sich geräuspert hat, dann wäre für ihn gar nicht ersichtlich gewesen, was das bedeuten soll. Und überhaupt das mit dem Anfassen. Dazu sagt er, naja, ich habe eben also meine Späßchen gemacht und eine Kollegin dann auch mal an die Schulter gefasst, wie das eben so üblich sei.
In seiner Welt.
Ja, dann kommt Karl zu diesen beiden Situationen, die wohl die schwerwiegendsten sind, auch in dieser Anklage. Nämlich die Situation im Supermarkt an einem Süßigkeitenregal und dann die mit dem versuchten Kuss im Materialraum der Behörde. Dass er Vera vor dem Süßigkeitenregal an den Po gefasst haben soll, das bestreitet er. Er sagt, er sei mit in den Supermarkt gekommen, das stimmt, und er habe dann auch vor dem Regal neben Vera gestanden und sie gefragt, na, hast du dir schon was Schönes ausgesucht? Angefasst habe er sie dabei aber nicht, sagt er. Dann kommt er zu diesem Kussversuch bei Tanja im Materialraum. Da sagt er ernsthaft, ich weiß ja nicht, was die sich da einbildet. Also für mich klingt das da echt so, als würde er sagen, die bildet sich doch nicht ernsthaft ein, dass ein Typ wie ich eine Frau wie die küssen will.
Das ist so krass. Jetzt macht er sie so ganz nebenbei verbal auch noch klein.
Ja, genau, so habe ich das auch empfunden. Bei dieser Situation, da geht es ja um Tanja. Und da sagt er nochmal, naja, wenn er sie mal angefasst habe am Rücken oder an der Schulter, dann sei das nicht sexuell motiviert gewesen, sondern es war immer so eine aufmunternde Geste im Sinne von, komm, du schaffst das schon.
Das ist wirklich, ich finde es regelrecht faszinierend. Woher nimmt er bloß seine breite Brust her? Du hast ja beschrieben, dass er jetzt nicht so der wahnsinnig schnieke Schönling ist. Wo nimmt er das Ego her?
Er nimmt dieses Selbstbewusstsein, glaube ich, wirklich aus seiner Position. Also so eine Behörde wie die Staatsanwaltschaft, die ist ja krachhierarchisch und Karl, der findet sich selber total geil, weil er Macht bekommen hat. Und dann denkt er, wenn ich mich mit meiner Macht geil finde, dann findet die Frau mich doch mit meiner Macht auch geil. Sie muss ja sogar zu mir aufschauen und findet mich deshalb schon toll. Da hat er aber natürlich 3 Jahrzehnte gesellschaftliche und auch juristische Entwicklung verschlafen. Karl, der leugnet jedenfalls diese vermeintlich zufälligen Berührungen. Also er sagt, er habe nicht bewusst das Knie einer Kollegin berührt, wenn er neben ihr saß, und sowieso habe er eigentlich nie versucht, mal so eine Berührung zu erhaschen. Er habe sich beim Erklären nur deswegen direkt neben die Frau gesetzt, weil es ja viel einfacher und effektiver wäre, wenn man so direkt zusammen auf den Bildschirm guckt. Aber er hätte es nie getan, um dabei ihren Oberschenkel berühren zu können. Also alles, was er sagt, läuft darauf hinaus, war doch alles ganz normal.
Hätten sich die Mädels mal nur nicht so angestellt.
Ja, zumindest hätten sie es ja mal ansprechen können, ne? Das sagt er ausdrücklich. Damit schiebt er ihnen dann auch noch ein bisschen Mitverantwortung zu. Zum Schluss sagt er zusammenfassend, hier wird ein Gesamtbild gezeichnet, das so nicht korrekt ist. Und dann kommen die 3 betroffenen Frauen als Belastungszeuginnen. Zuerst kommt Sarah. Sie erzählt die ganze Sache eigentlich ganz unaufgeregt. Sie sagt dann aber auch nochmal, dass es eben dieses Machtverhältnis gab und dass sie sich nicht getraut hat, diese Belästigungen anzusprechen, weil sie halt wusste, dass Karl Beurteilungen über sie schreibt. Als nächstes kommt Tanja und da wird die Sache schon wirklich richtig emotional im Gerichtssaal. Tanja ist nämlich immer noch echt total aufgewühlt von diesen ganzen Erlebnissen. Und was ich bei ihr wirklich auffällig finde, sie gibt sich selbst immer noch so ein bisschen Mitschuld an dem, was da passiert ist. Sie erzählt am Anfang nämlich zum Beispiel lange, dass sie halt selber so ein körperlicher Mensch ist, der andere eben auch gerne mal umarmt oder auch im Gespräch halt mal so die Hand so auf den Arm legt. Und sie erzählt von sich aus, dass die eine erste Umarmung ja auch mal von ihr selbst ausgegangen sei, weil sie ihm damals halt so dankbar war für dieses persönliche Gespräch über die Situation zu Hause mit ihrer Mutter. Und dann, und da muss ich sagen, tat sie mir auch wirklich so ein bisschen leid, dann erzählt sie auch nochmal so ausführlich, dass ihr diese Ausbildung eben auch nicht so leicht gefallen ist und dass sie immer für alles viel länger gebraucht hat. Und also man spürt selbst jetzt im Gerichtssaal noch, wie sehr sie bei dieser Ausbildung unter Druck war.
Was Karl die ganze Zeit voll ausgenutzt hat.
Ja, das sagt Tanja auch. Sie sagt nämlich, jetzt ist ihr es auch alles klar, dass so ein Verhalten von ihm natürlich überhaupt nicht ging. Gar nicht. Aber er hat damit vorher halt gespielt. Ne? Also er hat immer den Druck wieder erhöht und gesagt so, ich weiß nicht, ob du richtig bist. Und das ist ja auch schon voll die Anmaßung von ihm, ne? Sowas so zu ihr zu sagen. Und dann hat er sie aber halt beruhigt und ermutigt und gesagt, du schaffst es halt doch. Und dann ja, hat sie ihn dann wieder näher an sich rangelassen. Die Schlüsselszene, sagt sie auch, war dann die Sache mit diesem versuchten Kuss. Ab da fand sie Karl halt echt nur noch eklig und unangenehm. Heute sagt sie, ich habe das alles lange für mich verharmlost, aber es ist nicht zu verharmlosen.
Wie du das im Gericht immer aushältst, Elke, dir das die ganze Zeit anzuhören, ist echt irre. Das ist ja das ganz typische Muster dann auch bei Frauen. Ne? Also Schuld bei sich selber suchen, auch und ich muss mich dann immer so anstellen, und so schlimm ist es ja auch gar nicht. Ich bin viel zu verklemmt und so. Anstatt einfach gleich mal laut zu werden und so so im Arschloch auch einfach mal ein Stoppschild hinzuhalten.
Ja, aber so läuft es halt, ne? In so einem Machtverhältnis, da läuft es genauso ab. Als nächste kommt dann Vera als Zeugin, die 3. Betroffene. Und da muss ich sagen, weht gleich ein ganz anderer Wind im Saal. Sarah und Tanja, die waren ja eher so ein bisschen zurückhaltend. Und vor allem Tanja hat sie auch selber, finde ich, immer fast noch ein bisschen kleiner gemacht, als sie ist. Und Vera ist ganz anders. Die ist viel offensiver in ihrem Auftreten. Und die ist von dieser ganzen Geschichte mit Karl auch echt immer noch so angeekelt, dass echt alles nur so aus ihr raussprudelt, als sie dann da auf dem Stuhl für die Zeuginnen sitzt. Sie erzählt da wirklich so eine Situation nach der nächsten, die sie mit ihm erlebt hat. Und diese ganze Abneigung, dieser ganze Ekel und dieser Widerwillen, den sie da empfunden hat, der ist da echt im Gerichtssaal noch voll zu spüren. Und auch, dass er sie immer Süße genannt hat, ne? Da sagt sie auch, ey, das ist weder väterlich noch nett gemeint. Das ist einfach nur ekelhaft. Und ja, den Ekel, den merkst du ihr an. Bei Vera wird auch nochmal sehr deutlich, finde ich, dass die Belästigung am Arbeitsplatz auch schon eine Stufe vorher anfängt. Also nicht erst bei einer Berührung. Sie erzählt nämlich, dass sie immer schon morgens beim Anziehen zu Hause im Kopf hatte, dass sie ja gleich Karl begegnen wird, ihrem Ausbildungsleiter, weil der nämlich auch ständig ihren Körper gemustert und kommentiert hat. Sie erzählt, dass sie immer extra weite Klamotten angezogen hat, um ihren Körper sozusagen zu verhüllen. Und sie hatte irgendwann sogar eine Strickjacke im Büro deponiert, die sie ihre Notfalljacke nennt, die sie immer dann, wenn sie einfach nicht mehr von ihm angeguckt werden wollte, sich übergezogen hat, wenn sie die Blicke einfach nicht mehr ertragen hat. Und einmal gab es eine Situation, da wollte sie morgens zu Hause eine enge Jeans anziehen, hat dann echt noch überlegt, ob sie es wirklich machen soll, weil sie dachte, oh, ey, enge Jeans, körperbetont, ich weiß ja nicht. Dann hat sie es aber gemacht, weil sie dachte, ey, ich will alleine entscheiden, was ich anziehe. Und hat es aber total bereut, weil sie kam ins Büro und das Erste, was Karl sagte, war, oh, hast du abgenommen, dein Körper sieht so verändert aus.
Es ist so widerlich, als ginge ihnen das irgendwas an.
Ja, das geht ihnen natürlich gar nichts an. Und genau das sagt Vera im Gericht auch. Und sie sagt so, was geht ihnen mein Körper an? Ja, und sie sagt dann nochmal, sie hat halt echt versucht, immer diese Übergriffe zu ignorieren, hat sich dann selber gefragt, ob sie hypersensibel ist, wollte sich zusammenreißen, sagt aber auch, ich habe mehrfach über eine Kündigung nachgedacht, aber ich wusste ja, die Ausbildung hat irgendwann ein Ende.
Und sag mal, Elke, was macht das eigentlich mit Karl? Der tolle Held hört dann die ganze Zeit den Frauen zu, wie eklig und unangenehm sie ihn fanden. Macht das was mit ihm? Reagiert er?
Also er gibt sich da komplett ungerührt. Also manchmal lächelt er sogar leicht, als wenn er das alles voll albern fände.
Ein beneidenswertes Ego.
Ja, und er wird selbst im Gericht, finde ich, auch immer wieder wirklich herablassend zu den Frauen. Also einmal geht es zum Beispiel darum, dass er es ja immer so eingerichtet hat, dass die Frauen vor ihm gehen mussten, mit der Vermutung, dass er das getan hat, damit er von hinten dann ihren Hintern begutachten kann. Und dazu sagt er dann so, naja, das Gebäude der Staatsanwaltschaft, das wäre ja so unübersichtlich. Und da habe er die Frauen zu Übungszwecken vorgehen lassen, weil, Zitat, die Damen das sonst ja nicht lernen. Und daher kommt echt ein hörbares Schnauben von der Staatsanwältin.
Das ist auch eine krasse Unverschämtheit.
Ja, es ist wirklich dreist. Dann werden noch so ein paar weitere Kolleginnen aus dieser Abteilung gehört, was sie alles so mitbekommen haben. Und am Ende kommt es dann wie immer zu den Plädoyers. Als erste ist die Staatsanwältin dran. Für sie steht außer Frage, dass Karl reihenweise sexuelle Übergriffe begangen hat. Sie sagt, sowas hat am Arbeitsplatz überhaupt nicht stattzufinden. Und sie betont auch nochmal, Karl hat dieses Machtverhältnis einfach ausgenutzt. Sie verlangt, dass er wegen insgesamt 19 Taten zu 140 Tagessätzen à 60 Euro verurteilt wird. Das wären dann 8.400 Euro, mehr als im Strafbefehl, und er wäre damit vorbestraft. Der Rechtsanwalt, der beantragt dann, Karl freizusprechen. Er sagt, naja, das Bild ist jetzt nicht so klar. Und was hätte Karl denn überhaupt tun sollen? Es habe ihm ja schließlich keine der Frauen gesagt, dass er gefälligst mal Abstand halten soll. Dann, wenn alle Plädoyers durch sind, hat wie immer der Angeklagte das sogenannte letzte Wort. Und da ist es das erste Mal, dass bei Karl sowas wie so eine, ja, Entschuldigung kann man sagen, so ein bisschen anklingt. Er sagt, er habe das alles nicht gewollt und er sei schockiert darüber, dass ihm seine, Zitat, offene Kommunikation als sexuelle Belästigung ausgelegt werde. Und dann verkündet die Amtsrichterin ihr Urteil. Und sie verurteilt Karl wegen sexueller Belästigung zu genau der Strafe, die die Staatsanwältin beantragt hat, nämlich zu 140 Tagessätzen à 60 Euro. Sie sieht nur 15 Fälle als erwiesen an, aber das ist jetzt hier das Kleingedruckte. Sie sagt, die Berührungen, die waren sexuell motiviert und Karl hat das auch in Kauf genommen, dass die Frauen das nicht wollten. Sie sagt, ich gehe davon aus, dass ihnen das egal war. Die Frauen, die hätten Angst gehabt, sich zu offenbaren, weil sie Angst um ihre berufliche Zukunft hatten. Und dann sagt sie noch ausdrücklich zu ihm, die Gesetze haben sich geändert, aber ihre Einstellung, die passt nicht dazu.
Sag mal, Elke, zum Schluss, du hast ja vorhin erzählt, dass Tanja von Karl irgendwann so eine schlechte Beurteilung bekommen hat. Wie ist denn das für sie eigentlich weitergegangen?
Ja, das ist für sie dann glücklicherweise gut weitergegangen. Sie hat nämlich in der Behörde noch eine eine neue Chance bekommen. Als diese Vorwürfe gegen Karl bekannt wurden und es ja dann auch offensichtlich war, dass diese schlechte Beurteilung was damit zu tun haben kann, da durfte sie die Ausbildung in der Abteilung nochmal von vorne beginnen. Und dieses Mal ist es auch richtig gut gelaufen. Sie ist inzwischen auch fertig mit der Ausbildung und sie wurde bei der Staatsanwaltschaft übernommen. Sie hat aber auch nochmal ausdrücklich gesagt im Gericht, wenn ich nichts unternommen hätte, dann hätte Karl mir meine Zukunft echt verbauen können.
Ach, rückt mein Weltbild trotzdem ein bisschen gerade in diesem Moment. Was nehme ich mit aus dieser Folge, Elke? Ich habe ja 2 Söhne und keine Töchter, aber hätte ich Töchter, ich würde sie, glaube ich, unentwegt ermutigen, immer sofort den Mund aufzumachen. Ganz egal, wer dich blöd anlabert, lass es dir nicht gefallen, selbst wenn möglicherweise deine Karriere dranhängt. Wir finden dir einen neuen Job. Und natürlich, ganz schön gut, dass es diese Gesetzesänderung gibt. Ganz schön gut, dass Nein endlich auch vor Gericht wirklich Nein heißt. Wenn ihr schon mal in so einer Situation wart, wenn ihr schon mal Opfer von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz wart, dann holt euch auf jeden Fall Hilfe. Wir haben euch ein paar Angebote in unseren Shownotes verlinkt. Und Elke, bevor du uns jetzt erzählst, worüber wir in 2 Wochen sprechen, habe ich noch einen spannenden Podcast-Tipp für euch. Agenten der Angst. Feridun, der iranische Geheimdienst. Darin geht es um den brutalen Mord des iranischen Künstlers Feridun im August 1992, der übrigens bis heute nie offiziell aufgeklärt wurde, hinter dem viele aber den iranischen Geheimdienst vermuten. Was da dran ist und warum genau Feridun mundtot gemacht wurde, das versucht Investigativreporterin Patricia Schlosser in diesem Podcast herauszufinden und nimmt uns dabei mit in das unglaubliche Leben von Feridun, die Geschichte des Iran und auch in die Welt der Geheimdienste. Hört gerne mal rein. Den Link, den findet ihr natürlich in den Shownotes. Elke, was gibt's bei uns in 2 Wochen?
Ja, die nächste Folge ist ja die letzte in diesem Jahr. Und da beantworten wir eure Fragen. Also zu unseren bisherigen Fällen, zum deutschen Strafrecht, zu meiner Arbeit als Gerichtsreporterin und zu unserem Podcast hier auch ganz allgemein. Also sowas wie, was ist der Unterschied zwischen Diebstahl und Raub? Habe ich eigentlich einen Schlüssel für den Gerichtssaal 237? Und wie ist es eigentlich im Gefängnis? Sowas könnt ihr uns alles fragen und wir beantworten es dann.
Ich freue mich da sehr drauf. Stellt eure Fragen jetzt schon gerne per Mail an 237@ndr.de. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD-Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.